wir haben jetzt viel Zeit zu diskutieren. Gibt es Fragen Ihrerseits? Da wird es gerne im Salon sitzen.
Ja.
Bitte.
Ja, vielen Dank für einen Vortrag, der mal jemanden oder jemanden über jemanden erzählt, der nicht so bekannt ist, aber es sei dann nicht immer bekannt.
Ja.
So bekannt ist, dass er nicht wichtig wäre.
Ja.
Das ist ein Problem, weil ich meine, allgemein diese Frühphänologie ist ja so ein bisschen eine Bewegung von viele angeblich unbekannten Namen, aber die eigentlich schon recht interessante Ansätze haben.
Ja.
Jetzt wollte ich fragen, wie ist dann die, da kann man auch schon ja gar nicht von der Husserl-Rezeption sprechen, das ist ja 1912, also auch von den Ideen. Aber gibt es da welche Verweise auf Husserl, gibt es da eine Polemik bei ihm?
Das ist eine sehr gute Frage. Also, natürlich wird Husserl zitiert, aber nur die logischen Untersuchungen. Und das ist auch sehr interessant und nicht selbstverständlich für diese Zeit, denn immer dann, wenn Gallagher Husserl zitiert, zitiert er auch Meinung. Und zu diesem Zeitpunkt, Sie wissen ja, dass es einen Streit zwischen den beiden gegeben hatte. Die einzige Zitate, die man bei Husserl über Meinung findet, sind noch bekanntermaßen sehr kritisch und umgekehrt auch. Aber das zeigt schon, dass diese frühen Phänomenologen natürlich nicht nur die logischen Untersuchungen gelesen haben, aber schon in einem bestimmten Umfeld gearbeitet haben, wo andere Autoren der Brentano-Schule, wie zum Beispiel im prominenten Sinne der Meinung, doch eine relevante Rolle gespielt haben. Ich kann aber das Gleiche auch für Reinach sagen und für andere auch, Theodor Conrad, Alexander Pfänder, das Verhältnis, das diese Leute zu Husserl hatten, ist nicht nur sympathetisch, es ist aber auch sehr kritisch, und zwar gerade nicht nur, das beginnt schon bei den logischen Untersuchungen. Also bereits die logischen Untersuchungen, insbesondere die sechste logische Untersuchung, wurde oft von diesen Leuten kritisiert. Und Sie sehen auch, die Art und Weise, wie jetzt über Sachverhalten geredet wird, ist in einem streng gegenstandstheoretischen Sinne. Ja. Sie sind nicht das Resultat einer synthetischen Tätigkeit, so wie Husserl gerade in der sechsten logischen Untersuchung behauptet hat. Sie existieren, ja, sie bestehen, unabhängig von uns. Ja. Nun ja, da kann lässt sich streiten. Husserl sagt, wenn ich von Konstitution rede, rede ich eigentlich nicht von einer materiellen oder eine Konstitution im eigentlichen Sinne des Wortes genommen. Es heißt wohl nur bei mir, dass wenn ich etwas konstituiere, etwas zur Erscheinung bringe. Aber dennoch, wichtig ist nicht so sehr seine Redeweise von Konstitution, sondern von synthetischer Tätigkeit. Das natürlich zeigt, dass Husserl immer noch die Idee hatte, dass man muss synthetische Handlung oder synthetische Tätigkeit ausführen, damit man überhaupt zu Sachverhalten kommt. Und das ist, ich glaube, eine Idee, die Herr Wolf von Kant übernimmt. Aber etwas, was natürlich diese Frühphänomenologen gar nicht hatten. Denn Sachverhalten müssen nicht aus zwei Elementen sozusagen gebaut werden. Denn sie sind nicht derartige Entitäten, die man konstruiert. Sie sind ja schon da. Ja? Sie werden nicht synthetisch aufgefasst. Und deswegen, also, da sieht man ja. Die Ähnlichkeiten hier mit Meinung, natürlich Meinung hatte die gleiche Auffassung in Bezug auf Objektive.
Entschuldigung, wie heißt dieses Werk
nochmal? Dieses hier? Das Problem der objektiven Möglichkeit. Übrigens, ich kann Ihnen schon sagen, dass das ist es. Interessanterweise erschienen in den Schriften für Gesellschaft für psychologische Forschung. Da sieht man, dass der Lips da hinten noch gearbeitet hat. Und was wollte ich noch sagen? Ja, der Begriff, eigentlich die Bezeichnung objektive Möglichkeit stammt eigentlich nicht im Rahmen der Brentano-Schule. Es war bereits ein üblicher Begriff zu dieser Zeit, denn der Johannes von Kries in seiner Wahrscheinlichkeitslehre um 1884 hatte bereits eine Theorie der objektiven Möglichkeit entworfen, die übrigens später dann den Max Weber sehr gut, sehr stark beeinflusst hat.
Wie war die Rezeption von dem Werk oder allgemein die Gallagher? Ist das überhaupt
Nichts, kaum. So gut wie für alle diese Leute. Ja. Also, was wollte ich noch sagen? Na gut, das ist mir jetzt. Ja, ja.
Also, er selber hat er noch was geschrieben, oder?
Ja, also gut, die zwei wichtigsten Schriften sind natürlich das Problem der objektiven Möglichkeit und dann zur Lehre der Erinnerung, wo Gallinger eine phänomenologische Beschreibung des Erinnerungserlebnisses ausführt. Und sonst hat er noch früher einige Aufsätze in den Kant-Studien über die praktische Philosophie publiziert, und diese Aufsätze waren aber sehr stark damals von Alexander Fender beeinflusst. Fender hat um die Jahrhundertwende sich dem Willensproblem und ethischen Problemen gewendet und darüber auch publiziert und herarbeitet in diesem begrifflichen Rahmen. Ja, vielleicht gerade jetzt erinnere ich mich, um diese Arbeit aber im Rahmen der Frühphänomenologie zu kontextualisieren, ist es sehr wichtig zu betonen, dass, wie ich bereits gesagt habe, es besteht ein großes Problem für Sachverhaltstheoretiker, nämlich Sachverhalte bestehen oder bestehen nicht. Aber Sachverhalte sind auch Träger von Möglichkeit, Notwendigkeit und so weiter. Aber das Problem ist, wenn Sachverhalte entweder bestehen oder nicht bestehen, was ist ein möglicher Sachverhalt? Meinung hatte, und Meinung war eine der wenigsten, der Gallinger gelesen hat und in seinem Buch über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit nimmt kritisch Stellung zu diesem Aufsatz. Meinung hat sich für einen anderen Weg entschieden. Er hat gemeint, es gibt doch mögliche Objektive oder beziehungsweise mögliche Sachverhalte, und Möglichkeit ist wohl eine primitive Eigenschaft von Sachverhalt, also nicht eine Derivative, wie Gallinger hier sagt, sondern eine primitive. Aber dann das Problem liegt bei ihm darin zu sagen, was ist aber dann der Gegenstand dieses Sachverhaltes? Und der wird dann sich zu der These verpflichten müssen, dass es auch unvollständige Gegenstände gibt. Und sie sind und nur diese unvollständigen Gegenstände sind Träger von möglichen Objektiven. Also zum Beispiel, wenn ich sage, es ist möglich, dass ich morgen, ein Schnitzel esse, dann das ist natürlich ein Sachverhalt, ein möglicher Sachverhalt. Aber der Gegenstand, der diesem Sachverhalt fundiert, ist ein unvollständigen Alessandro Salice. Also nicht ich, nicht meine Person, sondern eine unvollständige Person. Und das ist natürlich für die Ontologie ein enormes Problem. Wie können wir jetzt diese unvollständigen Gegenstände beschreiben? Der andere Ausgangspunkt ist, man sagt, gut, man braucht nicht von unvollständigen Gegenständen zu reden, sondern von möglichen Welten. Aber ontologisch gesehen sind mögliche Welten ebenso problematisch. Deswegen finde ich, dieser Aufsatz ist recht originell und interessant, weil er sagt, nun, es gibt ja mögliche Sachverhalte im engeren Sinne bestehen oder bestehen nicht. Sie sind nur möglich dann, wenn sie in eine bestimmte Verknüpfung mit anderen Sachverhalten eingehen. Und das ist das, was das Neue an diesem Aufsatz ausmacht.
Ja, ist ja interessant, diese Redeweise von seinen. Sein,
ja.
Oder seinen, sagt er das
wirklich? Ja, nein, er verwendet das im Singular, also immer sein, aber es ist schwierig dann mit dem Possessiv zu vereinbaren, also der Klarheit halber habe ich das.
Das haben Sie selber, das war Ihr Beispiel,
das haben Sie selber. Ja, ich hätte lieber von Sachverhalten geredet, aber wie gesagt, Gallinger beschränkt diesen Begriff auf die direkte Referenz von Urteilen, und deswegen wollte ich seine Terminologie weiter behalten und von Sein, oder jetzt im Plural Seinen, reden.
Ja. In der gängigen Debatte ist ja sozusagen die simultane Semantik, die korrekte Semantik ja eigentlich, vor allem in der analytischen Philosophie, eigentlich das Werkzeug, mit dem man sozusagen die Argumente schmiedet.
Ja.
Und die eben nicht jetzt sozusagen hellhörig geworden, weil. Also ich habe es interessant gefunden, wie er sozusagen diese Möglichkeitsbeziehung an seine Seinsperspektive auslegt.
Ja.
Und ist es dir möglich, oder hast du irgendwie eine Idee, wie man irgendwie diesen Möglichkeitsbegriff jetzt umbeziehen kann und diese Form sozusagen der Argumentation oder dieses Werkzeug der Möglichkeitsbeziehung an den Besatz? Gibt es irgendwelche Arbeiten dazu wahrscheinlich?
Nein, ich glaube nicht. Aber das ist sehr interessant, wie er vorgeht. Also er meint nämlich, dass es da um einen Partial, P ist möglich nur dann, wenn Q ein partial-sagliches Motiv für P ist. Und das bedeutet also, dass Q nicht sämtliche Gründe umfassen muss, weil wenn Q die sämtliche Motive oder Gründe umfassen würde, dann würde bereits schon feststehen, ob Q besteht oder nicht besteht. Weiters ist es wichtig zu sagen, dass er nicht mit Ereignissen da arbeitet. Natürlich sind Ereignisse in Kausalketten. Und es ist immer so, dass wenn man ein Ereignis hat, dann ein Ereignis als Ursache wirkt, dann hat man auch eine Konsequenz. Aber hier geht es gerade nicht um Ereignisse, es geht um Sachverhalten. Und Sachverhalte werden zwar von Ereignissen fundiert, zum Beispiel, dass der Vesuv eruptiert, wird von der Eruption des Vesuvs fundiert. Aber sie koinzidieren nicht. Und das finde ich auch eine sehr originelle Gedanke, denn in der Regel versucht man, entweder Ereignisse als Sachverhalte zu deuten oder Sachverhalte als Ereignisse zu deuten. Aber jetzt sieht man, es gibt eine starke Trennung zwischen diesen beiden Entitäten. Und man sieht übrigens auch einen der anderen Einflüsse für diesen Aufsatz, nämlich Schopenhauer in seine vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grundes. Denn da, was macht da Schopenhauer in dieser Schrift? Er unterscheidet die verschiedenen Glieder der Relationen und dann sagt er, dadurch, dass wir verschiedene Glieder haben, haben wir eigentlich auch verschiedene Relationen. Und das ist dasselbe, was er hier macht. Übrigens, er zitiert auch den Schopenhauer. Ja.
Ich habe noch eine ganz dumme Frage stellen.
Es gibt keine dumme Fragen.
Ich wurde ja schon gefragt, wie das Werk so rezipiert wurde. Die Antwort war gar nicht. Frage ich, wie kommt man fast 100 Jahre später darauf?
Zuerst nur Meinung und Ernst Malli haben, soweit ich weiß, haben das Buch diesen Aufsatz rezipiert. Sie wissen ja vielleicht, dass Malli auch ein wichtiger Name für die deontische Logik ist und für die Logik überhaupt. Da ist eigentlich, man musste eigentlich noch weiter recherchieren, wie genau er in dieser Grazer Schule rezipiert wurde. Erstens einmal. Und zweitens, ich glaube, mir interessiert eigentlich nicht Gallinger an sich. Also natürlich ist er wichtig für das eine oder andere Problem, aber für mich ist wichtig, genau zu schauen, ob man tatsächlich und mit guten Gründen von einer realistischen Phänomenologie reden kann, die sich parallel oder vielleicht in Abhängigkeit mit Husserls Denkentwicklung entwickelt hat. Ja? Und deswegen habe ich natürlich den Gallinger gelesen, weil ich früher lange Zeit mich mit Reinach beschäftigt habe, mit Theodor Conrad, mit Pfänder und all diese Leute. Und wie es heute noch üblich ist, haben sie sich damals diese Leute miteinander zitiert und dann fragt man sich, ja, wer ist dieser Gallinger und was hat er dann eigentlich publiziert? Und dann man recherchiert und so weiter. Und übrigens, er ist auch, dieser Name kommt interessanterweise auch in der Geschichte vor, denn Gallinger war ein Großdeutscher, aber er war Jude und er war im Ersten Weltkrieg involviert und er hat sehr interessante Berichte über Kriegsverbrechen geschrieben, die heutzutage noch zitiert werden, um die Position insbesondere um die Lage zwischen Frankreich und Deutschland zu rekonstruieren. Später dann war auch eine Fallstudie für die Nazi-Politik in der Akademie, denn wie ich gesagt habe, würde ihm die Venia Legendi entzogen. Er ist wichtig für die Diskussion in Bezug auf die Geschichte jetzt, wie man zuerst, welche Verhältnisse zuerst zwischen Deutschland und Frankreich da damals gab und auf der anderen Seite, wie dann die Schulphilosophie, also die akademische Philosophie unter der Nazi-Zeit sich entwickelt hat. Es gibt ein paar interessante Aufsätze darüber. Ja. Also das sind die persönlichen Gründe, warum ich dazu gekommen bin. Ja.
Okay, Also ja. Wir hätten jetzt noch 20 Sekunden, aber ich würde machen, kurz 10 Minuten Pause.
Gut, danke. Danke für die Aufmerksamkeit.